Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 168. Der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden. Heute haben wir einen Text aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 30. Da heißt es: Wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat, und du dich bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele in allem, was ich dir heute gebiete. So wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deine erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es einnehmen und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Ein interessanter Text. Er ist aus dem Buch, in dem Mose sozusagen nochmal alles zusammenfasst und das jetzt den Israeliten verkündigt. Und er hat zuvor ganz klar gemacht, was passieren wird. Er hat ihnen gesagt, wenn ihr auf Gott hören werdet, dann wird es euch gut gehen. Und wenn nicht, dann wird es euch schlecht gehen. Und dann werdet ihr auch dann vertrieben werden aus diesem Land. Aber hier macht er eine Verheißung, die sehr interessant ist. Er sagt nämlich, ich werde euch alle wieder zurückholen, aber immer unter einer Voraussetzung. Und das ist ja ganz klar. Wenn du dich bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und dass du seiner Stimme gehorchst. Jetzt könnten wir uns natürlich darüber unterhalten, welche Bedeutung das für Israel hat, dass Menschen aus allen Landen jetzt nach Israel kommen. Wir können uns eigentlich jetzt nur noch über die Juden unterhalten oder über uns. Denn das ist grundsätzlich für das Volk Gottes ausgesagt. Und nun haben wir den Vorteil, dass wir als Christen sozusagen dem Volk Gottes quasi angepfropft sind. Wir gehören dazu. Das ist eine ganz eindeutige Angelegenheit. Wir sind nicht ein neues Volk, sondern wir sind mit das Volk Gottes. Insofern gilt das auch für uns. Jetzt ist das eine interessante Sache. Im Alten Testament wird sehr häufig ganz Israel, also ein ganzes Volk, angesprochen wie eine einzige Person. Da wird dann von Israel gesprochen. Israel ist der andere Name, der neue Name für Jakob. Manchmal wird auch Jakob gesagt. Und wenn dann Jakob oder Israel angesprochen wird, dann heißt das das ganze Volk. Ja, wenn das der Fall ist, was hat das mit uns zu tun? Ja, es gibt so etwas wie eine Selbstähnlichkeit. Das durchzieht eigentlich alles, was von Gott kommt. Alle Dinge sind im Großen wie im Kleinen nach den gleichen inneren Gesetzmäßigkeiten geordnet. Und das, was für ein ganzes Volk gilt, gilt für eine Gruppe, gilt für die ganze Kirche, gilt für eine Gemeinde, und gilt vor allen Dingen für jeden Einzelnen. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen und mal sehen, inwieweit das auch für uns eine Rolle spielt, jetzt uns als Einzelpersonen, dann ist das eigentlich ziemlich offensichtlich. Die Frage ist natürlich, ja, unsere Gefangenschaft, das Zerstreutsein unter die Völker, sind sie eher gesammelt oder sind sie eher zerstreut? Ist ihr Leben ein zerstreutes Leben oder ein sehr konzentriertes, gesammeltes Leben? Sind sie im Wesentlichen bei sich selbst oder meistens woanders? Naja, die Antwort ist eigentlich recht simpel. In diesem Leben sind wir meistens ganz woanders als bei uns selbst. Wir sind zerstreut. Und wir suchen sogar die Zerstreuung. Jetzt nicht unbedingt unter anderen Völkern, aber auch da, wenn wir Urlaub machen, da sind wir natürlich auch. Da suchen wir die Zerstreuung, dass das, was uns so in der Gegenwart so belastet, dass das einfach zerstreut wird und dass davon möglichst wenig übrig bleibt. Schon Kinder fangen ganz früh an, mit den jeweiligen Medien Zerstreuung zu suchen. Und sie sind dann nur sehr wenig bei sich selbst. Hat natürlich auch seine Konsequenzen. Und gleichzeitig ist es wirklich so, dass das, was Gott eigentlich mit seinem Volk, mit seinen Menschen will, dass sie nämlich mit ihm verbunden sind und dass er sie durchs Leben führen kann und sie tragen kann, das ist natürlich massiv vermindert. Das heißt, wenn wir uns in die Welt hinein zerstreuen mit all dem, was wir machen, erfolgsorientiert oder eben zerstreuungsorientiert oder konsumorientiert oder wie man das jeweils nennt, dann hat das mit Gott wenig zu tun. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Und da können wir eins nicht tun, das, worauf es hier immer wieder ankommt, nämlich, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Das ist der letzte Satz. Das Glaubensbekenntnis der Juden ist genau das, was da hier formuliert wurde. Das ist sozusagen der innerste Inhalt, Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit ihm ganz selbstverständlich verbunden zu sein. Ein wunderbares Wort, aber in der Praxis nur sehr schwer umsetzbar, weil Gott zu lieben, dazu braucht man ja ein persönliches Verhältnis und dazu muss man ihn irgendwie kennen und dazu muss man irgendwie ein Gespür für ihn haben und dazu muss man ihm irgendwie begegnen. Also das ist eine ganze Menge, was Voraussetzung dafür ist, jemanden zu lieben. Und wenn Gott so gewaltig und so groß und so umfassend ist, dann wird er auch gleichzeitig irgendwie so fremd, so fern, so dass wir ihn vielleicht verehren können oder insgeheim Angst haben können davor, dass er so mächtig ist und wir wissen ja nicht, was er mit uns mal macht. Oder wir denken uns, ach, ganz weit entfernt. Spielt keine so große Rolle. Oder ich merke von ihm nichts. Ist doch schön, dass viele Menschen an ihn glauben, aber ich habe wirklich Wichtigeres zu tun. Und alles das heißt, dass man nicht am Leben bleibt, dass etwas abstirbt in uns. Dass wir zwar eine ganze Menge von Vergnügen haben können im Leben, das, was wir dann Leben nennen, aber Leben im innersten Sinne, nämlich Lebendigkeit. Eine ganze Fülle von innerstem Leben, das man geradezu Seligkeit nennen könnte. Innerer Frieden im Herzen. Tiefste Verbundenheit mit anderen Menschen, mit der Natur, mit unserem eigenen Leben. Absolute Gewissheit, dass wir in unserer Zukunft getragen und aufgehoben sind. Alles das ist damit nicht verbunden. Das lässt sich miteinander nicht vereinbaren. Also ist das unsere Situation. Der macht aber hier ein Versprechen. Ein eigentlich unerhörtes Versprechen. Er sagt, ich will euch zurückholen. Egal wo ihr seid, wo ihr euch verloren habt, will ich euch zurückholen. Und ich will dafür sorgen, dass das, was in euch immer von mir entfernt sein will, was sozusagen in die Welt hinein wuchert, dass das beschnitten wird. Das heißt ja Herz beschneiden, dass es beschnitten wird, damit ihr zu mir kommen könnt, damit das Kostbarste in euch sich entfalten kann. Das ist sein Versprechen. Jetzt kann man sagen, naja, schön. Können wir uns darüber freuen? Na, nicht so ganz. Denn wie beschneidet er? Er beschneidet, indem er uns in dieser Welt scheitern lässt. Und scheitern heißt, alles das, was wir glauben, was uns ungeheuer wichtig ist und was wir erreichen können und was wir erreichen wollen, ist irgendwann zu Ende. Alles wird irgendwann beschnitten. Und dieses Beschneiden erzeugt in vielen Menschen einen großen inneren Widerstand. Aber dadurch ist die Chance gegeben. Sie könnten sich dem zuwenden, der eigentlich nur darauf wartet, dass man sich ihm zuwendet. Indem er uns all die Türen zumacht, dort, wo wir eigentlich meinen, dass hier unser Leben sich erst entfalten könnte, wirft er uns auf uns selbst, genauer auf ihn zurück. Und wenn wir uns dann besinnen, wenn wir dann umkehren oder uns zu ihm kehren, wenn wir uns dann besinnen, dann werden wir spüren, dass das, was scheinbar ein ungeheurer Verlust zu sein scheint, dass das ein Geschenk von ihm ist, weil er alles das, was wir verlieren, in Wirklichkeit uns jetzt erst geben will. Und zwar gesegnet von innen heraus. Das ist eine ganz andere Form von Lebendigkeit als die, die wir uns so normalerweise im Sinne von Spaß oder so in dieser Welt verschaffen. Es ist nicht unbedingt angenehm, aber hilfreich. Und deswegen sage ich das, weil ich hoffe, dass es sich genau in dem Augenblick, wo es ganz besonders wehtut und alles verloren zu sein scheint, dass es sich dann daran erinnern, dass es genau dann jemanden gibt, der darauf wartet, dass sie sich ihm zuwenden. Und dann wird er antworten.